Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp für Sie am Mikrofon. Sie lehnen sich zurück, wir bringen Ihnen die Welt nach Hause.
Heillos versunken, endlos betrunken, meilenweit Stille hier. Was wahr sind Geschichten, was kommt, kann man richten, auch wenn's das Herz nicht kapiert. Flügel weg vom Boden, Kopf wieder nach oben, weil auch der größte Scheiß vergeht. Und hey, es wird wieder okay, auch wenn's gerade noch so aussieht, als ob die ganze Welt dran zerbricht. Ich geb noch lange nichts verloren, die besten Tage werden dunkel. All unsere Orte, die Träume, die Worte, fast so, als waren sie nie hier. Und ich weiß, es wird wieder nur anders als früher, auch wenn's das Herz nicht kapiert. Blick in die Zukunft, glauben, bis man ankommt, weil es immer weiter geht. Und hey, es wird wieder okay. Wenn's gerade noch so aussieht, als ob die ganze Welt dann zerbricht. Ich geb noch lange nichts verloren. Die besten Tage werden im Dunkeln geboren. Und es tut jetzt kurz weh. Und dann wird's wieder okay. Es wird wieder okay. Hoffen und leben, vergessen, vergeben. Auch wenn's grad drin noch schreit, wird bald wieder leichter, auf Anfang und weiter, weil am Schluss das Beste bleibt. Hey, es wird wieder okay. Auch wenn's gerade noch so aussieht, als ob die ganze Welt dran zerbricht. Ich geb noch lange nichts verloren.
So, also da hoffen wir, dass alles wieder okay wird. Hier ist der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk und die Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, vergangene Woche hatte ich Ihnen angeboten, Sie aufgerufen, schreiben Sie mir, wenn Sie eine besondere Reise gemacht haben in der Vergangenheit, an die Sie sich besonders gerne erinnern, die für Sie, für Ihr Leben einen besonderen Platz gewonnen hat. Wir haben viele Zuschriften bekommen. Sie können übrigens noch weiter schreiben. Ich sage mir nachher nochmal, sage ich Ihnen die Adresse. Und wir haben aus einem ganz bestimmten Grund diesen Erik Kormann, den Sie jetzt hören, ausgewählt als Ersten. Hallo, Herr Kormann.
Hallo, ich grüße Sie.
Und Herr Kormann hat uns sozusagen eine Überschrift geschickt. Da stand so in etwa, Wandern ohne Esel ist zwar möglich, aber sinnlos. Und da kommen wir auf den Punkt. Erik Kormann ist durch Südfrankreich gewandert mit einem charmanten Langohr. Und weswegen wir Sie, Herr Kormann, heute ausgewählt haben als Ersten in unserem Reigen, klar, wir haben ja Palmsonntag heute. Genau. Die Christen feiern den Einzug von Jesus Christus in die Stadt Jerusalem. Und da hat der Palmesel ja eine wichtige Bedeutung, auch in den Bräuchen am Palmsonntag, da eben Jesus nicht auf dem hohen Ross in Jerusalem einritt, sondern eben mit einem einfachen Esel. Jetzt erzählen Sie mal über Ihren Esel. Wie sind Sie an den gekommen? Wie kam es zu dieser Idee, mit einem Esel durch Südfrankreich zu wandern?
Also die Idee, die war ziemlich alt. Das war eine Jugendidee. Also ich mochte immer Reisebücher, schon als Kind. Also das war erstmal so Nils Holgersson, Reise um die Erde in 80 Tagen oder zum Mittelpunkt der Erde. Und dann später gab mir meine Mutter, das weiß ich noch, die Reise zum Orinoco von Humboldt oder Kaspar Schmalkalden, Westostindien. Das waren so ganz zauberhafte Bücher. Und dann entdeckte ich irgendwann im Bücherschrank der Eltern Reise mit dem Esel durch die Cevennen von Robert Louis Stevenson. Den kannte ich von der Schatzinsel. Und ich war erstmal wirklich total neugierig Und dann war das aber ein ganz einfacher, schlichter Reisebericht. Und das war irgendwie für mich real, erreichbar und nah dran am Leben. Und ich dachte mir so bei mir, ja, das will ich auch. Also genau das. Ein Esel, ich, Südfrankreich. Das Dumme ist natürlich nur, so aus DDR-Sicht, das ist natürlich für einen DDR-Bürger ebenso utopisch gewesen wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ne? Das hatte ich damals vergessen. Aber dann kam Günter Schabowski ja 1989 und sagte, du kannst loslaufen.
Das haben Sie dann gemacht, mit viel Vorbereitungszeit wahrscheinlich auch. Aber wie sind Sie denn an den Esel gekommen? Haben Sie den aus der Uckermark mitgebracht?
Nee. Ich habe, also es hat wirklich Jahre gedauert. Und ich habe mir diese Reise dann zum 50. Geburtstag selber geschenkt. Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe dann ein Reisebüro gefunden, die sowas organisieren, das heißt richtig Eselreise, Eselwanderung, und die haben mir dann diese Reise zusammengestellt, also die einzelnen Etappen, die Übernachtung und den Kontakt zu einer Vermieterin eines Esels hergestellt.
Ah, wie heißt Ihr Esel?
Der Esel heißt Narzisse.
Und wo steckt er im Moment?
Na, der steckt noch in Südfrankreich, bei der Mariange Benoît auf dem Hof und lebt dort mit 30 anderen Eseln zusammen. Und seit der Wanderung war ich immer wieder da und wir sind immer wieder kleine und längere Etappen gelaufen.
Und sind Sie mit Narzissen gut klargekommen? Es heißt ja immer natürlich, der Esel ist ein Symbol für Einfachheit, für Bescheidenheit, aber auch für Trotz und Trotzigkeit. Wie sind Sie klargekommen mit ihm?
Das ist in den ersten Tagen sicherlich schwierig, besonders wenn man ein einzelnes Tier, was man ja erstmal nicht kennt und was einen ja auch nicht kennt, aus einer Herde herauslöst und loslaufen möchte. Esel sind Herdentiere. Eine Gruppenwanderung mit einem Esel ist eigentlich kein Problem, aber ein Tier und ein Mensch ist schwierig und häufig versucht der Esel das Kommando zu übernehmen.
Ist ihm das gelungen, dem Narziss Ihnen gegenüber?
Nee, nicht so richtig. Ich war durch einen guten Bekannten ziemlich gut vorbereitet. Ich hatte auch hier in der Uckermark mit einem Uckermärker-Esel geübt. Dieser hat mich echt Demut gelehrt und ich wusste, was auf mich zukommen kann. Und deshalb war ich dann relativ gelassen und wir haben die ersten ein, zwei Tage gut überstanden. Ich habe mich da auch durchgesetzt und dann war es wirklich sehr, sehr leicht und sehr entspannt.
Aber man muss jedenfalls, wenn das jetzt mal jemand nachmachen will, will also gut geplant sein, eine Reise mit einem Esel. Da muss man vorher mal in kürzeren Strecken sozusagen üben. Wie lange waren Sie insgesamt unterwegs mit Narziss?
Wir hatten 11 Wandertage und einen Vorbereitungstag, der tat auch sehr, sehr gut. Da habe ich so ein paar seiner Eigenheiten schon kennengelernt. Ja, und wir haben das dann ganz gut gemacht. Es hat Spaß gemacht.
Wie geht denn das jetzt weiter? Ich habe gehört, Sie wollten Ihren Esel, wenn man das so sagen kann, gerne nach Deutschland holen.
Der Narziss ist ein bisschen für die langen, anstrengenden Wandertouren in Südfrankreich zu alt. Und es gibt so ein bisschen die Idee, also auch den Wunsch von mir, er wird zu mir kommen, er kommt hier in die Uckermark und dann können wir schön, wenn ich frei habe, kleine Touren unternehmen.
Das ist gut, aber das geht eben noch nicht. Wegen Corona kann man ihn jetzt noch nicht hören. Sie müssen da ein bisschen mal abwarten, bis es dann soweit sein könnte. Also wenn Sie, meine Damen und Herren, zu Hause darüber lesen wollen, der Erik Kormann, den wir hier hören, übrigens, ich muss sagen, 53 Jahre sind Sie und Sie sind Busfahrer.
Ja, ich bin Busfahrer. Ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich denke, das ist wichtig. Wir müssen so ein bisschen den privaten Autokonsum zurückschrauben und da ist Busfahrer schon der richtige Job.
Na, sind Sie aus Überzeugung, soweit ich weiß? Da waren Sie vorher, waren Sie Tischler, haben Kulturwissenschaft und Gender Studies absolviert, Kameraassistent, Bildjournalist, was Sie alles waren. Und jetzt sind Sie Busfahrer aus Überzeugung und haben Ihren Narziss, den Sie hoffentlich bald wiedersehen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, lesen wollen, Der Esel steht, so heißt das Buch von Erik Kormann, durch Südfrankreich mit einem charmanten Langohr. Ganz schnell, ganz kurz, Herr Kormann, wenn Sie an eine Situation denken, die Ihnen vielleicht Sorge gemacht hat oder besonderen Spaß gemacht hat, welche wäre das gewesen?
Was sehr, sehr süß war, das war eine wirklich charmante Aktion von ihm. der war so verfressen und der hat so gebettelt und er ist in Le Pont de Montvert. Ich war einen Kaffee trinken und Narziss, ich habe ihn so ein bisschen spazieren lassen, da war kein Verkehr auf der Straße und er geht vor ein kleines Geschäft, stellt sich vor die Türe und er hat da immer so mit dem Kopf rumgewackelt und dann geht die Türe auf und der Ladenbesitzer kam raus und spendiert ihm, also dem Esel, im Prinzip eine große Tüte mit Möhren. Ich habe mir das so angeguckt, habe gedacht, okay, das kann ich auch. Ich habe mich auch vor das Geschäft gestellt, aber nichts. Nein. Mir wurde nichts spendiert.
Ihnen wurde nichts spendiert. Woran man mal wieder sieht, die Liebe der Menschen zu den Tieren ist unübertroffen. Erik Kormann, vielen Dank, dass wir Sie am Sonntag anrufen durften.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie Narziss dann nach Deutschland geholt haben, dann rufen Sie uns an und sagen Bescheid, wie es dann mit Ihnen weitergeht. Ja?
Das machen wir. Vielen Dank.
Danke. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, vielleicht auch eine ganz besondere Reise haben, von der Sie mir hier in der Sendung erzählen wollen, dann schreiben Sie an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. L'amour, ça fait chanter la vie, das passt zu Frankreich, passt auch zum nun folgenden Beitrag. Seien Sie schlicht und einfach gespannt.
L'amour, ça vous met dans le cœur des crayons de couleur pour dessiner le monde. L'amour, on devient musicien de vrais petits Chopin rien que pour une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique, ça met le bonheur en musique, ça rit de toute sa symphonie. L'amour, ça fait changer la vie. Fabuleux qui vous change visage. L'amour, ça vous donne des ailes pour monter dans le ciel jusqu'au septième étage. L'amour, c'est tellement fantastique, ça met
Ja, und plötzlich sind Grenzzäune wieder da, auch der an der deutsch-schweizerischen Grenze, den die Behörden vor über zwei Wochen quasi über Nacht hochziehen ließen, um einer weiteren Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten. Das ist für all jene Paare im Grenzgebiet eine Tragödie, bei denen die Partnerin in der Schweiz und der Partner in Deutschland wohnt oder umgekehrt. Wenn sie nämlich nicht verheiratet sind, ist erstmal Schluss mit lustig und Romantik. Sie dürfen sich derzeit nicht treffen, die Grenze ist dicht. Aber eine Möglichkeit gibt es, das Tête-à-Tête direkt am Grenzzaun.
Schön ist einfach wieder mal, dass man sich wieder mal sieht, face-to-face und nicht immer nur fürs Internet, über Skype, sondern einfach mal sich wieder sieht auf einer anständigen Distanz.
Dass es so nah und doch so fern ist.
Bea und Markus beim Rendezvous der ungewöhnlichen Art.
Wir stehen hier am Zoll so.
Das ist der alte Grenzübergang Kreuzlingen-Konstanz.
Genau. Ja, jetzt ist schon komisch. Vor allem, man fühlt sich so ein bisschen fast schon wie ein Verbrecher, wenn man sich hier trifft. Ja, wir sind ein Paar. Ich bin aus Konstanz.
Und ich komme aus der Schweiz.
Sie, Wohnsitz Konstanz auf deutscher Seite, er, Wohnsitz Schweiz, dazwischen sind nur ein paar Meter, eigentlich. Seit Jahrzehnten war die deutsch-schweizerische Grenze am Bodensee als solche kaum mehr erkennbar. Kein Schlagbaum, kein Zaun, nur ein paar Hoheitsschilder, hin und her laufen mit dem Fahrradfahren kein Problem, Kontrollen an den kleinen Übergängen für die Fußgänger so gut wie keine. Und jetzt Corona. Erstmals seit Jahrzehnten gibt es wieder einen Grenzzaun. Sie vor dem Zaun auf deutscher, er hinter dem Zaun auf Schweizer Seite. Liebe durch den Maschendrahtzaun hindurch. Mehr geht derzeit nicht mehr.
Wir sind keine Pendler und...
Wir sind nicht verheiratet, nichts, ganz normales Paar. Und deswegen sind für uns die Grenzen zu. Richtig zu.
Das ist schlecht fürs Liebesleben. Mit einem Küppli, das ist das Schweizer Wort für ein Glas Sekt, kann man sich über den Grenzzaun hinweg zuprosten, reden über den tristen Alltag in Zeiten von Corona. Aber
Ungewissheit, wie lange es noch geht.
Das hier stresst mehr zwischen meiner Liebe, dass wir uns nicht mehr haben können eigentlich.
2 Wochen lang haben sie sich nicht mehr gesehen. Dann kam die Idee mit der Begegnung am Grenzzaun.
Ich habe ja vorher zu meiner Partnerin gesagt, es kommt mir vor wie beim ersten Date. Total aufgeregt, so nach 2 Wochen sich wieder mal zu sehen. Und nachher müssen wir uns wieder trennen. Geht wieder jeder seinen Weg. Spannend.
Und auch ein bisschen traurig. Aber die Lage ist ernst. Doch die beiden sehen ein, die Einschränkungen müssen sein.
Ja, also ich habe schon Verständnis im Moment. Da müssen wir jetzt einfach durch.
Das Verständnis ist definitiv da. Man darf es nicht unterschätzen, was jetzt momentan hier abgeht.
Nur, das sehen nicht alle der gut 2 Dutzend Pärchen so, die sich an diesem sonnigen Nachmittag am deutsch-schweizerischen Grenzzaun treffen. Viele machen einen traurigen Eindruck. Manche haben keine Lust, fotografiert zu werden oder im Radio über ihren Kummer zu reden. Und einige wollen nicht so recht einsehen, dass sie, obwohl manchmal schon lange ein Paar, in den schwierigen Corona-Zeiten einfach nicht zusammenkommen sollen. Außerdem tête-à-tête am Grenzzaun.
Was empfindet man da dabei?
Das ist einfach Schwachsinn. Also schlussendlich, es ist ja ein Witz. Man würde zusammen einfach zu Hause sein, aber man darf nicht, weil er Deutsche ist und ich Schweizerin.
Elvira, Schweizerin, und Robert, Konstanzer, schauen sich ein paar Meter unterhalb Richtung Bodenseeufer durch den Maschendrahtzaun an, der sie doch so gerne zusammen sein möchten, jetzt trennt.
Weil wir es verpasst haben, vorher zu heiraten. Wir dürfen eigentlich auch uns nicht berühren.
Darf man wirklich nicht? Ein paar Meter oberhalb am Grenzzaun sehen das Bea und Markus ein klein wenig anders.
Komme ich nicht drum rum. Ja, wenn ich sie schon wieder mal sehe, dass ich sie gerne mal küssen möchte. Das habe ich natürlich gemacht. Das ist meine Partnerin. Und jetzt nur, weil ein Zaun hier ist. Also, ich wüsste nicht, was jetzt da verboten wäre. Also, eine fremde Frau würde ich jetzt nicht küssen.
Okay. Ja, sehr beruhigend.
Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich habe. Wollt wissen, gell, warum ich dich nicht aus den Augen lasse. Ich weiss nicht, wer ich bin. Ich weiss nicht, was ich habe. Weiss nur mehr, zieht mich zu dir hin. Ich kann nicht von dir lassen. Was ich hab, wollt wissen, du gell, warum ich dich nicht.
ist genau gelaufen. Oh,
Ja, das war ein Beitrag gerade von Thomas Wagner und der schreibt mir jetzt gerade: Mit den romantischen Tête-à-Tête am deutsch-schweizerischen Grenzzaun bei Konstanz wird's aber, wie jetzt bekannt wurde, ein Ende haben. Die Schweizer bauen jetzt einen zweiten zusätzlichen Zaun, der parallel in 2 Meter Abstand zum ersten verläuft. Damit will die schweizerische Grenzpolizei zukünftig auch die schmachtenden Paare auf Abstand halten. Statt vertrauter Gespräche müssen sich die Verliebten dann anschreien. Wie gemein. Samuel Bichsel, jetzt am Telefon. Geht Ihnen da das Herz auf, wenn Sie das hören?
In der Tat. Herzlich willkommen. Ja, genau.
Samuel Bichsel erreichen wir ganz im Herzen der Schweiz, im Berner Oberland, in der Nähe der Stadt Interlaken. Und Ihr Ort, Ihr Dorf, muss man sagen, weil es recht klein ist, heißt Mürren. Erzählen Sie uns über Mürren. Wie können wir uns das vorstellen? Ich weiß, es ist eine gewaltige Bergkulisse, an deren Fuß Sie wohnen.
Das ist korrekt. Ja, Mürren liegt auf 1650 Meter, ist autofrei und wie Sie schon sagten, haben wir Eigenmönch und Jungfrau vor unserer Terrasse. Also das ist schon ein gewaltiges Bergpanorama und aktuell auch stahlblau und Sonnenschein, genau.
Und Sie haben wahrscheinlich noch wunderschönen Schnee.
Wir haben noch Schnee vor dem Haus, genau. Ich darf fast nicht offiziell sagen, aber ich war heute Morgen schon mit den Tourenskis unterwegs. Von dem her gesehen, alles noch möglich, aber natürlich sind die Liftanlagen auch seit Mitte März geschlossen.
Wird ja in anderen Regionen Europas jetzt gar nicht gern gesehen, beziehungsweise sogar verboten, dass man sich mit Tourenski in die weiße Welt betrifft, weil es ist ein Verletzungsrisiko ja da, ne? Und dann wird wieder ein Bett belegt. Wie weit ist denn das nächste Krankenhaus von Ihnen?
Das liegt in Interlaken, das sind dann so 20 Kilometer.
Aber Ihnen allen, den Mürrenern, geht's gut?
Uns geht's aktuell gut, wobei man schon sehen muss, wir haben 400 Einwohner hier bei uns, also sehr ein kleines Dorf, aber haben eine wahnsinnige internationale Gästestruktur. Von dem her gesehen, wenn man so mit den Leuten spricht, ist die Aussage schon da, ja, wir hatten es wohl schon oder ich könnte es auf jeden Fall auch schon gekriegt haben, wie auch immer, weil es halt schon so ist. Im Winter haben wir sehr viele Gäste, die hier uns besuchen, um eben Skiferien zu machen.
Ja, aber sind die denn jetzt auch da oder ist es bei Ihnen ziemlich leer? Wenn Sie sagten, glaube ich, wie viele Einwohner haben Sie? 430 Gästebetten in etwa 3000. Liegt da jemand drin?
Nein, aktuell ist wirklich alles zu. Hat ja auch niemand mehr eigentlich die Möglichkeit und die Lust dann auch auf Urlaub. Und wie Sie schon sagten, es ist so, dass man am besten sich auch still verhält in der aktuellen Zeit. Also es ist alles zu, die Bahnen sind zu, die Restaurants sind zu, die Hotels natürlich ebenso. Und von dem her gesehen haben wir in Mürren aktuell so die Zwischensaisonzeit im November Stimmung haben wir eigentlich momentan. Genau.
Schön für die Einheimischen wahrscheinlich. Mussten den Hörerinnen und Hörern noch dazu sagen, wenn Sie ein Bild haben wollen von Mürren, schauen Sie einen alten James-Bond-Film, 68, 69 da glaube ich, da düste James Bond, glaube ich, unterm Schildhorn herum.
Das ist richtig, ja, genau. Das Schildhorn ist eigentlich bekannt als Ausflugsberg, aber eben auch für die James-Bond-Geschichte, die 1969 gedreht wurde. Also das ist so, dass der Film In Her Majesty's Secret Service wurde im letzten Jahr 50-jährig und von dem her gesehen schon immer noch ein großes Thema.
Ja. Samuel Bichsel, Sie sind ja Touristiker. Wie ist denn das, die eigene Heimat im Moment touristenfrei zu erleben?
Ja, auf der einen Seite schmerzt es natürlich. Es trifft hier jeden, das ist so. Wir haben eine außergewöhnliche Situation, die per se für die ganze Welt außergewöhnlich ist und jeden trifft. Von dem her gesehen wollen wir uns nicht beklagen. Wir sind hier wirklich in einem paradiesischen Ort und von dem her gesehen, sicher gäbe es schlimmere Zeiten, aber oder Orte. Aber es ist schon so, ganz einfach ist es nicht, auch irgendwann mal die finanzielle Frage natürlich, die aufkommt. Aber wir haben hier in der Schweiz auch gute Systeme, die greifen aktuell und von dem her gesehen, hoffen wir, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen.
Ja. Und dass die Briten wiederkommen, denn traditionell bei Ihnen sind viele Gäste aus Großbritannien, die haben ja seit dem 18. Jahrhundert die Schweiz entdeckt und eben auch zur Alpenbegeisterung beigetragen. Da kann man bei Ihnen im Ort auch ein Denkmal sehen von Sir Arnold Lunn oder wie heißt er, Lunn, ein bekannter Skiläufer jedenfalls.
Sir Arnold Lunn, genau, ja, eigentlich der Gründer von den alpinen FIS. Skirennen, genau, der hat seinen Ursprung auch hier in Mürren. Wir hatten ja 1931 die erste alpine Ski-Weltmeisterschaft hier in Mürren ausgetragen. Also wir nennen uns schon so die Geburtsstätte des alpinen Skirennsports hier in Mürren, aber eben auch europaweit. Und von dem her gesehen, ja klar, wie schon gesagt, das trifft momentan jeden. Und auch in Großbritannien sieht das nicht anders aus. Ja. Das ist so. Wir hoffen natürlich schwer, dass der Reisetraum momentan eben geträumt wird und dann später wieder erlebt werden kann.
Samuel Bichsel, wir haben Sie herausgeholt aus Ihrer Feier. Sie haben nämlich heute Geburtstag und schnell müssen Sie auch wieder dorthin zurück. Samuel Bichsel, Geschäftsführer Mürren Tourismus und Chef des Alpinen Sportzentrums dort in Mürren. Danke. Wollen Sie noch einen Gruß an die Hörer loswerden?
Ja, vielen Dank. Ja, also die Party ist natürlich in einem beschränkten Rahmen momentan. Das ist so. Aber ich wünsche wirklich allen alles Gute und hoffe, dass das Reisen dann wieder einmal live erlebt werden kann.
Und dann schenken wir Ihnen hier nochmal zu Ihrem Geburtstag das, was Sie natürlich am allerbesten kennen, die Mürrenmusik. Das sind die wir gerade auch schon haben singen hören mit dem Mürrenmarsch. Es sind, glaube ich, 12 Leute, die bei Ihnen durch das Dorf marschieren und eben den Marsch singen. Herr Bichsel, vielen Dank. Auf Wiederhören in die Schweiz.
Ja, danke ebenfalls. Gute Zeit. Danke, tschüss.
Zeit für Sachen, die sonst keine Zeit zulassen. In unserer gut durchgetakteten Zeit scheint das fast unmöglich. Der lang ersehnte Moment des Schreibens beginnt, wenn die Seele das Geschehen bestimmt, wenn Geist nur noch Sein ist und das Denken und Grübeln aufhören. Kreativität setzt ein. Ein Brief mit der Hand geschrieben gehört dazu. Und sofort ist die Erinnerung an noch gar nicht so lange vergangene Zeiten da, als weder Smartphone noch Handy unser Leben bestimmten. Urlaubskarten wurden verschickt, eine schöner als die andere. Es wurde sich Mühe gegeben. Heute hingegen reicht ein Gruß per WhatsApp. Einfach, schnell, aber so individuell und persönlich eben noch lange nicht. Der Philosoph Max Frisch sagte:
Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.
Wie recht er hat, wenn ich an das wiederentdeckte Briefeschreiben denke. Tagtäglich halten wir uns mit WhatsApp-Nachrichten bei Laune. An meine Freundin Brigitte in Hamburg habe ich tatsächlich einen Brief gesandt, den sie gar nicht erwartete. Sie ging erstmal nicht an den Briefkasten in Zeiten von Corona. Ich wunderte mich schon, aber dann freute sie sich über ihn ganz besonders. Und wenn ich mich erinnern soll, wann ich den letzten Brief davor mit der Hand geschrieben habe. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Fotos, die schon so lange auf das Einsortieren ins Fotoalbum gewartet haben, bis sie ganz in Vergessenheit gerieten. Und das alles durch unser viel zu schnelles, vorbeieilendes Leben. Wie schön ist es jetzt aber, alte Fotos zur Hand zu nehmen und noch einmal auf die Reise zu gehen. Beispielsweise das Meer am Strand von Drios auf Paros plätschern zu hören, die Düfte der exotischen Länder zu riechen, wie die Garküchen am Bahnhof von Bangkok, so unverwechselbar nach Curry und Kokosmilch, oder die brasilianischen Maracuja-Shakes sich nochmal an der Copacabana auf der Zunge zergehen lassen. Dafür ist ein Homeoffice-Tag auch mal gut. Und mit der Seele auf vergangene Reisen zu gehen, darf auch über Tage, wenn nicht über Wochen, andauern.
Beatrice Zeider hat sich diese Gedanken gemacht und Ihnen geschenkt, meine Damen und Herren. Ja, der ganze Himmel kann in einem einzigen kleinen Zimmer sein, wenn. Die Bedingungen kommen gleich in italienischer Sprache. Die Sängerin Mina.
Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Per me
Da hat meine italienische Kollegin Christiana Coletti wahrscheinlich schon mit spitzen Ohren zugehört. Die hören wir nachher um 10 nach 12. Erst aber geht es nach Russland. Ja, ich telefoniere nun mit Valentina Smekalina aus Moskau, die sie ja, Frau Smekalina, für uns ein wenig die Situation in dem großen Land Russland unter Beobachtung halten und uns berichten. Seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, hat sich die Situation in Ihrem Land ziemlich geändert. Wie denn?
Ja, hallo, guten Tag, Herr Stopp. Die Situation hat sich wesentlich verändert und die Verhältnisse kann man leider alles andere als gut gemanagt charakterisieren. Jetzt gibt es alleine in Moskau fast 4.000 Erkrankte, 5.000 landesweit und natürlich versteht man, dass das alles nur offizielle Ziffern sind. Die Dunkelziffer kennen wir gar nicht.
Also da ist wahrscheinlich noch mehr. Da hat aber Putin ja jetzt reagiert, nachdem er ja anfangs recht zögerlich war. Und er hat den Russen eine arbeitsfreie Woche sozusagen untergeschoben oder befohlen geradezu.
Naja, ein ganz nicht eindeutiges Signal, das viele auch fehlinterpretiert haben, weil viele das als Signal zum Urlaubsnehmen genommen haben. Und manche Russen haben dann Urlaub am Schwarzen Meer gebucht oder auch Grillpartys am finnischen Meerbusen veranstaltet. Und das hat auch zu ganz komischen Situationen geführt. Zum Beispiel wurde ein Flugzeug mit 150 Leuten an Bord in der Luft umgedreht, 10 Minuten nachdem die aus der Stadt Perm gestartet sind. Und alles liegt daran, dass der Gouverneur von der Region am Schwarzen Meer es verstanden hat, dass hunderte Leute zu ihm kommen, die auch wahrscheinlich den Virus mitbringen werden.
Dann hat er also die Notbremse gezogen und den Flieger wieder zurück beordert. Die Wortwahl der Regierung, was ist dazu zu sagen? Es wird ja nicht, wenn ich das richtig sehe, von einer Epidemie gesprochen.
Nein, die Machthabenden versuchen, solche drastische Termini wie Quarantäne, Epidemie oder gar Ausnahmezustand zu vermeiden. Und jetzt plötzlich reden sie von Selbstisolation. Das ist ein Begriff, das gar nicht in unserer Gesetzgebung existiert. Aber trotzdem, das ist auch so ein Ablenkungsmanöver, die Verantwortung auch anderswo zu schieben.
Und wie soll das jetzt den ganzen Monat April weitergehen? Sollen die Russen zu Hause bleiben?
Ja, es wurde eine ganz harte Ausgangssperre verordnet, fast so wie in Italien. Also Leute dürfen nur zum Einkaufen, zum Arzt, in die Apotheke oder Gasse gehen und nicht weiter als 100 Meter von zu Hause. Aber natürlich gibt es auch manche Verstöße dagegen, was aber nicht immer bestraft wird.
Wie gehen denn die Moskauer und ihre Landsleute mit dieser Situation um? Wie erleben denn die Menschen, die in Quarantäne sind, diesen Zustand?
Die Leute nehmen die Situation ganz unterschiedlich wahr, was auch daran liegt, dass die staatlichen Medien von Anfang an ganz widersprüchliche Informationen gegeben haben und alle in Verwirrung gebracht haben. Es wurde ja gesagt, dass Corona wahrscheinlich nur den Westen trifft oder so. Und daher waren auch nicht alle Leute rechtzeitig auf der Hut. Also jetzt so unterschiedlich die Bezirke zum Beispiel in Moskau sind, so unterschiedlich ist auch die Haltung. Ich kenne Leute, die in den 30 Stockwerken Häusern sehr gehorsam sitzen und nur zum Einkaufen gehen, und Kinder gehen dann halt nur auf dem Balkon spazieren. Andere in anderen grüneren Bezirken gehen absolut frei spazieren und werden auch nicht von der Polizei gestoppt. Aber ich kenne auch einen ganz kreativen Beispiel. Eine bekannte Pianistenfamilie haben sich eine besondere Strategie gewählt. Sie gehen spazieren und sogar in den Wald, aber dorthin schleichen sie in der Nacht.
Also ein Umgehungstatbestand sozusagen, wie uns der Kollege aus der Schweiz gerade gesagt hat, dass er in der Dunkelheit fast noch mit Ski unterwegs war im schönen Pulverschnee. Verhängt der Staat denn Strafen?
Ja, es scheint so, dass unser Staat glaubt, diesen Virus nicht mit medizinischen oder Sanitärmaßnahmen zu besiegen, sondern ausschließlich mit Geldstrafen und Haftdrohungen. Es gibt schon ein ganzes Katalog, und manchmal gibt es ganz komische Sachen, wie gestern wurde ein Mann in Moskau mit seinem Hund 100 Meter von dem Park von der Polizei festgenommen, und niemand kann erklären, warum.
Sie hatten uns mal erzählt, wie viele Millionen Menschen täglich mit der Metro fahren. Moskau ist im Moment aber ziemlich stillgelegt.
Ja, ja, die Stadt ist ganz ruhig, und die Benutzung aller Verkehrsmittel ist um 85% gesunken.
Aber der Patriarch, der ist mit dem Auto gefahren?
Ja, der darf es noch. Also die Kirche hat sich ganz kontrovers verhalten zu in dieser Krise. Und nachdem wahrscheinlich ein Druck von oben ausgeübt wurde, da hat endlich der Patriarch die Gläubigen dazu aufgefordert, die Kirche nicht mehr zu besuchen. Und vor ein paar Tagen war er in einem schicken Luxusauto mit einer sehr verehrten Ikone rund um Moskau gefahren, um dann uns von Coronavirus zu retten.
Also die Fürbitten sozusagen gegen die Epidemie. Sie haben mir eine Musik empfohlen. Bitte erklären Sie uns, was wir gleich hören.
Ja, das ist ein ganz zartes und sentimentales Lied, das wir gleich hören werden. Der Mann staunt über sein unerwartetes, vom Himmel gefallenes Glück, aber ab und zu nagt ihn der Zweifel, ob das alles nicht ein 1. April-Witz sei. Aber nein, das ist wirklich die wahre Liebe, die er gefunden hat.
Valentina Smekalina, vielen Dank, dass Sie uns aus und über Russland berichtet haben. Wenn es was Neues gibt, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns immer, Sie zu hören.
Как ты очутилась там, где я живу? Это мне приснилось или наяву? Волосы поглажу, за руку возьму. Лишь тогда поверю счастью своему. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели, а мне все кажется, мне все кажется, что ты вдруг скажешь первое апреля. Стало небо синим, звезд не сосчитать. Каждый день отныне мне как праздник ждать. И приходит радость, и уходит грусть. И поверить счастье я опять боюсь. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели, а мне все кажется, а мне все кажется, что ты вдруг скажешь первое апреля.
Tja, hier im Radio können wir das. Distanzen überbrücken, die groß sind. Per Radio können wir die Welt zusammenhalten. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Und jetzt kommt ein Bestandteil des Programmes, der anders läuft, als ich dachte. Aber so wollten wir ihn auf jeden Fall einleiten.
Fliegen, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne meiner Wohnung. Schneller und immer schneller, nach der Propeller, die Lust nach dem Weg. Pilote, ich nicht verboten, und die Vollgas um die Welt.
Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Ja, dieser Auftakt gehört zu Holger Feldberg. Holger Feldberg ist Pilot, Verkehrspilot bei der Lufthansa. Und wir sind deswegen auf ihn gekommen, weil er in der vergangenen Woche deutsche Landsleute zurückgeholt hat mit seinem Jet aus Neuseeland. Und darüber wollte er heute berichten und erzählen im Gespräch mit mir hier im Sonntagsspaziergang. Aber er ist leider schon wieder ganz plötzlich in die Luft gestartet. Er muss nämlich nach Lima, um von dort dasselbe zu machen, nämlich Deutsche aus Peru zurückzuholen. Und deswegen kann er jetzt nicht am Telefon sein. Und wir haben aber gesagt, wenn alles gut geht und alle Deutschen sind dann wieder versammelt mit diesen Rückholflügen der Bundesregierung, die Lufthansa eben zum Großteil auch durchführt, dann wird er uns nächsten Montag, denn der nächste Sonntagsspaziergang ist ein Osterspaziergang, und zwar am Ostermontag, dann wird er uns darüber berichten. Also schalten Sie am Ostermontag wieder ein, auf jeden Fall. Dann wird unser Pilot dann erzählen, wie es war auf dem Hin- und Rückflug mit seiner 747 aus und nach Peru.
Ey, ich weiß nicht warum, doch Baby, ich kann nicht stehen bleiben. Ich treibe mich rum, doch glaube mir, ich sehe dich leiden. Ich weiß, du willst mit mir nach Hause. Ich weiß, du sehnst dich nach einer Pause. Ich weiß nicht wieso, doch irgendwas zieht mich vor die Tür. Lässt mich einfach nicht los, muss immer wieder fort von hier. Und wie soll ich's dir beweisen? Ich komm zurück, ich flieg in Kreisen. Wenn ich wieder abhebe, dann wird alles erst laut und danach hellblau. Wenn ich wieder abhebe, wie eine 747. Muss ich fliegen, fliegen, fliegen über Berge, übers Meer, 30.000 Fuß und höher. Den Boden zwischendurch. Ey, ich weiß nicht wohin, doch ist auch egal, ich lieb den Weg. Und ist das nicht der Sinn, zu wissen, wie schmeckt dieses Leben? Mit all seinen neonbunten Farben, mit all seinen hellen und dunklen Tagen. Ich weiß noch nicht wann, doch eines Tages komm ich heim. Und glaube mir dann, Baby, ich werd glücklich sein.
Ja, er weiß hoffentlich, wann er heimkommt, unser Pilot. Und Marc Forster, der das hier singt, der muss den Rest dann eben am Ostermontag singen, wenn wir mit unserem Piloten gesprochen haben. Kleiner Bruch in unserer Sendung. Es gibt was auf die Ohren. Eine Blechblaskapelle aus Nordindien, die Jaipur Brass Band. Diese Art Musik ist Mitte des 18. Jahrhunderts in Indien populär geworden. Schuld dran ist der englische Einfluss. Und wir kommen der Region, über die wir jetzt sprechen wollen, damit ein wenig näher. Am Telefon meine Kollegin Nadja Satta. Hallo, Frau Satta.
Guten Morgen, Herr Stapp.
Frau Satta, Sie haben familiäre Wurzeln in Bangladesch. Ihre Großeltern sind dort geboren. Sie beherrschen die Sprache des Landes, haben Verwandtschaft dort. Bitte erzählen und berichten Sie uns ein wenig zunächst vielleicht, womit haben wir es zu tun? Bangladesch ist ja viel größer, als wir hier im Grunde glauben.
Ja, Sie meinen wahrscheinlich jetzt die wunderschönen Teeplantagen, von denen ich gerne immer erzähle, weil ich immer begeistert bin von der, ja, von der Schönheit des Landes, ne, von den bengalischen Tigern und natürlich auch von, ja, von den Wäldern und auch von der Herzlichkeit der Menschen. Allerdings, ich habe jetzt viel mit meiner Verwandtschaft telefoniert. Ich habe nicht mehr so viel Verwandtschaft in Bangladesch, muss ich dazu sagen. In den letzten Tagen werden die Nachrichten halt so, ja, global ja einfach immer schlimmer und immer schlimmer, was dieses Coronavirus anbelangt. Und gestern rief dann ein Cousin an, mit dem ich schon länger nicht mehr gesprochen hatte. Und ich freute mich unglaublich, dass er anrief und dachte, ach ja, du, ich wollte dich auch anrufen. Ich wollte mal fragen, wie es euch geht. Ja, und dann waren wir mitten im Gespräch. Wir waren dann schon mitten in der Angst drin.
Also die Angst auch dort. Ihr Onkel, Ihre Cousine, die sind seit Ende März sitzen die ja zu Hause. Wie kommen denn Ihre Landsleute dort in Bangladesch mit der Situation klar?
Es ist... Die normalen Menschen aus Bangladesch, sage ich mal, wie hier auch, kein Mensch ist gerne zu Hause. Die Schulen sind geschlossen. Die Menschen in Bangladesch sind in der Regel daran gewöhnt, weil immer wieder mal irgendwas geschlossen ist. Man kennt das. Man ist auch an Hungerkatastrophen, an Überschwemmungen. Man ist an vieles gewöhnt. Aber das, was jetzt ist, diese Angst, weil man nicht weiß, wie lange es sein könnte, was man eigentlich hat. Ich meine, Bangladesch ist ein überwiegend muslimisches Land. Das heißt, man fasst sich sowieso nicht ständig an. Also Händchen halten in der Öffentlichkeit sieht man auch nicht so häufig. Auch diese gesamten Hygienemaßnahmen, Vorschriften, die sind halt angemessen. Absolut. Also wenn Sie jetzt in die Slums gehen zum Beispiel, wo sich dann mehrere Familien eine Latrine teilen müssen, wie wollen Sie das da durchsetzen?
Ja, ja.
Und das sind einfach Geschichten, die machen allen Menschen im Land Angst.
Noch dazu kommt, dass Bangladesch ja viele Analphabeten hat, sodass Fernsehen und Radio ja eine große Rolle zukommt in der Aufklärung. 170 Millionen Einwohner und über 4 Millionen Menschen sind Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter. Also wirtschaftlich kann es denen nicht gut gehen im Moment.
Also absolut abhängig eben von der von der Textilbranche. Ich habe gestern noch Zahlen nachgelesen, wo ich dachte, so ein schwedischer Modekonzern hat jetzt gesagt, okay, wir zahlen trotzdem die Produktionen. Verschiedene amerikanische Hersteller, sage ich mal, waren nicht bereit dazu. Das heißt, was gestern dann eben passiert ist, weil eben die Regierung in Bangladesch auch nicht so klar sagen konnte, bleibt jetzt 2-3 Wochen zu Hause, haben verschiedene Fabriken gestern oder heute sogar ihre Fabriken wieder geöffnet. Das ist jetzt wieder vom Tisch. Es ändert sich ständig was. Es haben sich aber tatsächlich Menschen aus naheliegenden Städten zu Fuß auf den Weg gemacht, um heute in ihren Fabriken wieder arbeiten zu können.
Und Sie haben mir vorher noch gesagt, Netflix, und da rücken die Nationen Deutschland und Bangladesch wieder zusammen. Netflix ist bei Ihnen dort 2 Monate kostenfrei.
Ja, kann sich aber auch nicht jeder leisten. Also es geht in erster Linie natürlich darum, dass auch zum Beispiel ein Rikscha-Fahrer, der im Schnitt vielleicht 500 bis 600 Dacke am Tag verdient, das sind umgerechnet 55 bis 65 Euro, die sind darauf angewiesen, auf das Geld. Also es geht nicht nur um die Textilarbeiterinnen. Ne? Also die sind auch erstmal bis Ende des Monats vielleicht versorgt, weil sie noch ein Gehalt bekommen. Aber was ist dann? Weil wir wissen alle nicht, wie lange es weitergeht. Ne? Also ich meine, wir wollen alle hier unsere Klamotten kaufen, was auch sinnvoll ist. Aber ohne Produktionsstopp wird das nicht möglich sein. Das sind jetzt meine persönlichen Meinungen natürlich. Wir werden sehen. Also ich kriege halt nur von dieser Angst mit und diese Angst, die ich hier aber auch genauso mitbekomme und wo ich einfach denke, ja, wir haben alle Angst. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Der Unterschied ist einfach, während man in Deutschland vielleicht einfach sagen kann, naja, dann spare ich jetzt vielleicht erstmal diese Versicherung und was weiß ich noch. Das geht halt in Bangladesch nicht.
Nadja, wir müssen raus, die Nachrichten kommen. Vielen Dank. Ich fasse zusammen, kein Hupen, keine Staus, keine Menschenansammlungen auf den Straßen. Vielen Dank, dass Sie aus und über Bangladesch uns berichtet haben. Und Sie, meine Damen und Herren, bekommen jetzt 10 Minuten die Nachrichten und dann geht's weiter in aller Munde, unsere internationale Gesprächsrunde.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
In der 4. Ausgabe können wir fast schon von einer Tradition reden, auch jetzt in aller Munde. Unsere internationale Gesprächsrunde, wie auch an den vergangenen Sonntagen, heute wieder mit Italien, mit Deutschland und unserem Gast aus Polen. Hier ist der Sonntagsspaziergang mit Andrea Stopp am Mikrofon.
Kochana, wyszedłem dziś znowu wieczorem na plażę, odetchnąć świeżym powiewem oceanu. W parterze zachód dopalał się chińskim wachlarzem, a chmura się kłębiła jak wieko fortepianu. W parterze zachód dopalał się chińskim wachlarzem, a chmura się kłębiła jak wieko fortepianu. Przed ćwierćwieczem zajadałaś daktyle i szaszłyki, rysowałaś tuszem, czasami śpiewałaś. Byłaś ze mną, ale odeszłaś z inżynierem, chemikiem i sądząc z listów koszmarnie zgłupiałaś. Byłaś ze mną, ale odeszłaś z inżynierem, chemikiem i sądząc z listów koszmarnie zgłupiałaś. Teraz można cię spotkać w metropolii i w powiecie, na pogrzebach przyjaciół odchodzących masowo. I rady jestem, że są przestrzenie na świecie bardziej niewiarygodne niż między mną a tobą. I rady jestem, że są przestrzenie na świecie bardziej niewiarygodne niż między mną a tobą. Nie zrozumiem, nie śle. Twoim głosem, imieniem i ciałem nic się nie wiąże, nigdy ich nie zniszczył, ale by osobę tę jedną zapomnieć potrzebne życie całe, co najmniej jedno ja to mam za sobą, ale by osobę tę jedną zapomnieć potrzebne życie całe, co najmniej jedno ja to mam za sobą. Powiodło ci się, owszem, sądzisz, że wróg zdjęcia pozostaniesz bez zmarszczek, młoda z ironią zjadliwą. Czas swoim jest we bezprawie, w zetknięciu z pamięcią. Palę w ciemnościach i wdycham zgniliznę odpływu. Czas swoim jest we bezprawie, w zetknięciu z pamięcią. Palę w ciemnościach i wdycham zgniliznę odpływu. Kochana, wyszedłem dziś z domu wieczorem na plażę, odetchnąć świeżym powiewem oceanu. W parterze zachód dopalał się chińskim wachlarzem, a chmura się kłębiła jak wieko fortepianu.
Ja, jetzt müssten wir die polnische Sprache beherrschen. Auf meiner Anzeige steht Kochana. Meine polnische Kollegin Katarzyna Tuschinska hat es vielleicht verstanden. Worum ging es in diesem Lied?
Also, guten Tag aus Polen, aus Danzig. Also, ich habe mich ganz gewundert, dass ich im Deutschlandfunk ein polnisches Lied hören kann. Und es ging natürlich um Liebe, um Meer, um schöne Wetter, um Strand. Also, alle Sachen, die wir im Moment sehr vermissen.
Katarzyna Tuschinska, Sie haben es teilweise selber schon gesagt, Sie sind Journalistin in Polen. Wir erreichen Sie in Danzig und wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit Ihnen heute sozusagen einen kleinen Einblick bekommen in das, was Ihr Land zurzeit bewegt. Katarzyna Tuschinska ist ab und zu auch in unserem Programm eben zu hören. Sie haben schon den einen oder anderen Reisebericht uns und unseren Hörerinnen und Hörern ja kredenzt. Wie sieht es aus in Ihrer Gesellschaft, die doch im Allgemeinen sehr diszipliniert zu sein scheint? Sitzen Ihre Landsleute brav zu Hause?
Ja, also meine Landsleute sitzen meistens zu Hause. Also es gibt natürlich ab und zu Fälle, die man im Fernsehen sieht, dass man draußen ist. Das Wetter wird mit jedem Tag schöner. Es ist zwar noch nicht so schön wie in Deutschland, wie ich gerade von den Nachrichten mitgekriegt habe, aber so bei 10, 12 Grad die Sonne scheint. Und natürlich würden gerne alle rausgehen und das ist eigentlich unmöglich. Also ab dem 1. April darf man nicht mehr auch in die Wälder gehen. Also alle öffentlichen Plätze, Strände, alle Grundgelände, alles ist im Moment zu gesperrt und man muss zu Hause sitzen. Also viele ärgern sich, vor allem Leute, die bisher sehr aktiv waren. Also man erfährt das vor allem von den Chats oder in den sozialen Medien wie Facebook. Also da schreiben Leute, dass ihre Rechte eingeschränkt werden nach ihrer Meinung und dass man zumindest für einen Jogging oder für einen längeren Spaziergang oder ins Wald gehen würde bei diesem Wetter. Und das ist im Moment unmöglich.
Dann kommt ja noch der finanzielle Aspekt dazu. Wie funktioniert es bei Ihnen mit dem Arbeiten und mit den Gehältern und Löhnen?
Also diejenigen, die das machen können, die arbeiten von zu Hause, also Homeoffice, aber viele Leute werden im Moment entlassen. Also ich bekomme auch Meldungen oder erfahre in den Gesprächen von meinen Freunden, dass sie entlassen werden. Eine Freundin arbeitet zum Beispiel nur bis zum Ende April. Also meine Lieblingskneipen werden geschlossen, Restaurants werden geschlossen, also viele gehen pleite. Das ist wirklich eine sehr schwierige Zeit und die Verzweiflung und Ängste in der Gesellschaft sind stark zu sehen und zu merken.
Das heißt, Sie selbst, Katarzyna Tuschinska, Sie dürfen auch gar nicht zum Meer jetzt nach Danzig?
Nee, also ich darf nicht zum Strand. Ich darf nur mit meinem, ich habe zum Glück zwei Hunde, mit denen ich spazieren gehen kann, aber auch nicht weit von zu Hause. Also man soll eigentlich in einer Zone von 1200 Metern sich bewegen und man darf noch einkaufen gehen. Also das sind Sachen, die noch zugelassen sind oder zur Apotheke oder zum Arzt, wenn es wirklich nötig ist.
Wie gut informiert sind denn die Polinnen und Polen über das, was im Ausland um sie herum, vielleicht auch gerade in die westlichen Richtungen herum passiert zurzeit?
Also es wird viel von Ausland gesprochen. Es gibt natürlich Berichte im Fernsehen. Es werden vor allem sehr viele Beispiele aus Italien gezeigt. Man wird gewarnt mit diesen Beispielen, weil man sagt, dass dadurch, dass viele Italiener gar nicht zu Hause geblieben sind, ist die Zahl der Toten und der Kranken so groß. Und in Polen ist es ganz umgekehrt, also offiziell, nach den offiziellen Zahlen gibt es in Polen im Moment 84 Todesfälle, habe ich heute gecheckt. Und die Zahl der Kranken liegt in Danzig bei 109 Fälle. In ganz Polen sind das 3830 Fälle. Also das ist wirklich ein Witz. Was, wenn man das vergleicht mit den Erkrankungen im Gesundheitswesen, liegt die Zahl bei 20%. Und das ist eigentlich die echte Zahl, würde ich sagen, weil da wird getestet.
Katarzyna, weil Sie gerade Italien schon angesprochen haben, wir weiten unsere Gesprächsrunde und ich stelle Ihnen zunächst vor unsere italienische Kollegin Christiana Coletti. Christiana, Sie hören uns.
Ja, guten Tag, dzień dobry.
Dzień dobry, buongiorno.
Christiana, Sie haben, wenn ich mich recht erinnere, in Krakau studiert.
Ja, genau. Also ich war in Krakau im Jahr 2000 und wohnte 3 intensive Monate in einem Studentenwohnheim zusammen mit deutschen, österreichischen, französischen, spanischen, polnischen natürlich und italienischen Studenten. Es waren 3 wunderschöne intensive Monate, in denen wir im Austausch unter uns, aber auch mit den vielen Polinnen und Polen, die wir in der Stadt trafen und kennengelernt haben, wir waren auch in Danzig damals, das Gefühl spürten, uns kulturell voneinander zwar zu unterscheiden und deswegen waren wir neugierig aufeinander, aber gleichzeitig auch hatten wir stark den Wunsch, zusammengehören zu wollen. Und das war bei unseren vielen Unterschieden, fühlten wir uns alle irgendwie als Kinder Europas. ich fand das ein sehr schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ist das immer noch so in Polen, dass man dieses Gefühl, Kinder Europas zu sein?
Ja, ja, ich habe auch solche Erfahrungen, also mir liegt sowohl Deutschland wie auch Italien sehr nah am Herzen. Also ich habe auch in Deutschland studiert und auch lerne ich Italienisch seit ein paar Jahren und ich war auch sehr gerne oft in anderen Ländern und man hat sich schon seit mehreren Jahren in Polen wirklich wie ein Bürger von Europa gefühlt. Also diese Unterschiede sind in den letzten Jahren wirklich verschwunden und man kann sogar auf der Straße nicht mehr erkennen, ob das ein Deutscher, Italiener oder vielleicht Italiener mehr, also nach dem Aussehen und Haarfarbe, aber man kann das nicht mehr erkennen, so wie nach dem finanziellen Status oder, also alle sind eigentlich gleich und das ist so. Ich bedauere so, dass man nicht mehr so reisen kann.
Ja, das ist ja eben im Augenblick genau das Problem, dass de facto Schengen abgeschafft ist und die Grenzen, wir haben das vorhin im ersten Teil der Sendung ja sogar auch zur Schweiz gehört, dass Zäune errichtet werden, sodass die Leute sich nicht mal die Hand geben können. Sollen sie natürlich auch nicht, sich zu berühren. Antje Allroggen als Deutsche in unserer Runde, hallo. Antje, hören Sie uns? Mal gucken, ob Antje Allroggen da ist.
Ja,
ah, jetzt hört sie uns. Hallo, Antje Allroggen. Das ist interessant. Die am nächsten sind, nämlich Sie hier in Deutschland. Wir haben die größeren Anlaufschwierigkeiten als Italien oder Polen. Egal, Sie sind da. Ich habe Ihnen, Sie haben wahrscheinlich zugehört, Katarzyna Tuschinska vorgestellt. Christiana Coletti, Italien kennen Sie ja. Wir waren gerade an diesem Punkt, dass wir gerade Zeugen ja davon werden, dass Schengen de facto abgeschafft wird. Wie blicken Sie aus der deutschen Perspektive auf die Vorstellung von Grenzen?
Naja, die Corona-Krise betont schon eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten im Moment. Daher wohl jetzt auch, haben wir gerade in den Nachrichten gehört, die Idee eines Marshallplans für Europa. Ich habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch mal kurz recherchiert, woher das Wort Grenze eigentlich kommt. Und das ist ganz interessant, denn es ist gar kein, ich sag mal, urdeutsches Wort, sondern kommt ursprünglich aus dem Slawischen, genauer gesagt aus dem Polnischen. Die Ordensritter, die brachten im 13. Jahrhundert das polnische Wort, jetzt müssen Sie mir helfen, Katarzyna Tuschinska, Grenis, sagt man das so?
Granica.
Okay, Granica. Vielen Dank für die Korrektur. Jedenfalls brachten Sie das letztendlich zu uns in den Westen und bis dahin war das deutsche Wort für Grenze eher Mark. Das zeigt ja sehr schön, dass Sprache genauso wenig wie die Liebe, von der gerade die Rede war, sich an Landesgrenzen hält. Und was Sie gerade sagten, den Eindruck haben viele Deutsche ja auch, dass Schengen gerade abgeschafft wird. Also die Einreisebeschränkungen nach Deutschland sollen ja nochmals verschärft werden, auch zu Polen, auch zu den Niederlanden. Trotzdem geschieht damit natürlich auch eine Abschottung, auch wenn wir das verstehen, dass es natürlich Maßnahmen sind gegen die Virusverbreitung. Aber naja, man schottet sich von dem ab, was man als anders, als fremd erlebt. Und das macht schon Sorge.
Ich möchte an Polen und an Italien in der Reihenfolge die Frage stellen, wächst in Ihren jeweiligen Ländern zurzeit der Vorbehalt gegenüber Deutschland und den Deutschen? Kascha?
Im Sinne, dass man nicht mehr reisen kann oder in welchem?
Ja, in dem Sinne, dass vielleicht auch Sympathien schwinden, weil jedes Land doch im Moment seine eigenständige Strategie fährt und wir hören eben auch von den Abschottungen an der Grenze. Das heißt also, man kommt nicht mehr zusammen, man redet auch im Grunde nicht mehr miteinander. Was hat das für Auswirkungen?
Also ich habe das Gefühl, dass die Länder eigene Probleme jetzt auf eigene Hand versuchen zu lösen. Und das führt natürlich zu einer Separation, dass man schon das Gefühl hat, dass einzelne Länder getrennt handeln. Aber so in Freundenkreisen oder ich zumindest habe ich sehr viele Kontakte nach Deutschland, viele Freunde in Deutschland und ich spüre das in meinem Alltag zum Beispiel gar nicht.
Wie sieht das in Italien aus? Ja.
Ja, ich muss sagen, das ist in Italien tatsächlich so, dass viele Menschen jetzt an der EU zweifeln und ihr Deutschland sehr stark kritisieren. Das ist wirklich sehr heikel im Moment. Und mir tut das persönlich sehr leid, in Affekt entstandene Kritiken vorwiegend gegenüber Deutschland von Freunden und Bekannten zu hören. Ja, es heißt, Deutschland sei zu streng und extrem unsolidarisch, schaue nur auf die eigenen Interessen, auf Kosten anderer Länder. Natürlich manipulieren viele, auch Medien muss ich sagen, die Gefühle der Menschen jetzt, die Angst haben und deswegen, ich habe da baut sich etwas auf, das nicht sein sollte. Seite. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn Initiativen von Wissenschaftlern, Künstlern, Autoren, Schriftstellern entstehen, die offene Briefe schreiben, sowohl in Italien wie in Deutschland. In Deutschland ist zum Beispiel in der Zeitung der Zeit, in der Zeit ein Appell geschrieben worden für eine Zusammenarbeit, für Corona-Bonds, für eine gemeinsame Antwort Europas. In La Repubblica gestern ist ein Brief erschienen, geschrieben von den Italienern, die in Deutschland leben, ein Appell an die Italiener, lasst uns zusammenarbeiten für den höheren Zweck. Und das finde ich ganz großartig, dass man jetzt diese Aussagen in die Welt schickt.
Werfen wir zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs noch einen kurzen Blick auf diesen Begriff Patriotismus. Kann es sein, Katarzyna Tuschynska, dass zurzeit dieses Gefühl des Zusammenhalts, was jede Nation im Moment ja hat, dass das sehr oft mit Patriotismus verwechselt wird, wie es in Italien zu sein scheint? Katarzyna, bitte.
Dass man Patriotismus ist auf jeden Fall jetzt ein wichtiger Aspekt. Also man sieht, dass sich die Gesellschaft sehr stark integriert, was die Unterstützung angeht, dass die Masken genäht werden. Es gibt sehr viele Initiativen und man spürt den polnischen Geist in der Gesellschaft, was man davor eigentlich nicht so stark spürte. Also früher hat man auf der internationalen Ebene gehandelt und man war vielleicht in der Gesellschaft nie so integriert wie bisher durch diese Krise.
Antje, habe ich Sie gerade da gehört? Wie sieht das aus der deutschen Sicht aus? Ja. Wir sind da ja etwas außen vor.
Ja, ich denke, die Gefahr ist natürlich überall da, dass dieses Gefühl des Zusammenrückens und auch die Notwendigkeit gekapert wird von Populisten. Aber ich glaube, das eine muss das andere nicht ausschließen. Wir in Deutschland steuern jetzt gerade auf den Höhepunkt zu. Und vielleicht ist im Moment wirklich nicht primär die Zeit für europäische Solidarität. Vielleicht kann man die auch umkehren in solchen Momenten, dass andere Länder wie Italien, wenn es ihnen jetzt langsam wieder besser geht, dass diese Solidarität auch einfach mal umgekehrt funktionieren kann. Und wenn wir alle aus diesem Höhepunkt überlebt haben, dann werden sicherlich wieder bessere Zeiten für die Solidarität in Europa kommen.
Christiana, kurz noch bitte.
Ja, das hoffe ich sehr. Man hat das Gefühl, dass jetzt Europa an einem entscheidenden Punkt gekommen ist. Und ich hoffe, dass wir alle zusammenbleiben.
Meine lieben Kolleginnen und Katarzyna Tuschynska besonders, die Sie heute Gast in unserer internationalen Gesprächsrunde waren, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Gibt es noch einen Gruß, den Sie vielleicht an die übrigen Europäerinnen und Europäer richten möchten?
Ja, also ganz liebe Grüße und ich habe mich sehr gefreut, dass ich an dieser Runde teilgenommen habe. Das war sehr, sehr interessant und auch zu erfahren, wie die anderen Kolleginnen aus Deutschland und aus Italien, was die denken und wie das aussieht aus erster Hand sozusagen.
Ich danke Ihnen allen dreien, Antje Allroggen und Christiana Coletti. Vielen Dank und Grüße nach Danzig. Und wir haben für den Schluss der Sendung noch einen kleinen Trost sozusagen vorbereitet.
Tröste dich, die Stunden eilen, und was all dich drücken mag, auch die Schlimmste kann nicht weilen, und es kommt ein anderer Tag. In dem ewigen Kommen, Schwinden, wie der Schmerz, liegt auch das Glück, und auch heitre Bilder finden ihren Weg zu dir zurück. Harre, hoffe, nicht vergebens zählest du der Stundenschlag. Wechsel ist das Los des Lebens, und es kommt ein anderer Tag. Theodor Fontane.
Und es kommt ein anderer Sonntagsspaziergang, der ein Osterspaziergang ist, kommenden Montag, also ab 11.05 Uhr. Schalten Sie dann bitte gerne wieder ein.
Und legt der Schatten sich zur Ruhe, stehst du dann auf? Weil du weißt, dass dich hier heute jemand braucht. Und fang die Vögel an zu singen, sing sie dein Lied. Damit die Nacht wieder zurück in Westen zieht. Und ich kann dich schon spüren, von Osten strahlt das Licht. Ich mach die Augen auf und begrüße dich. Denn du bist wieder da, du lässt mich nicht im Stich. Was auch gestern war, zählt für dich heute nicht. Denn du schenkst mir neue Kraft. Oh, 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 du schenkst mir neue Kraft, denn du bist.
ist mein neuer Tag.
Wenn Sie, meine Damen und Herren, mir noch die Reise Ihres Lebens vielleicht schreiben wollen, auf das wir Sie womöglich anrufen können in der nächsten Ausgabe des Sonntagsspaziergangs, dann adressieren Sie an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de oder Sie schreiben einfach einen Brief an den Deutschlandfunk Reiseredaktion Raderberg, Gürtel 40 50968 Köln. Das war's für jetzt. Sie werden mit allerneuesten aus der ganzen Welt versorgt. Andrea Stopp verabschiedet sich.
Ganz nach Gefühl und ohne Ziel halte ich Schritt. Und ich bin schon gespannt, wohin die Reise geht, bevor du gehst und dich die Nacht zur Ruhe legt. Denn du schenkst mir neue Kraft.